Ja, vielleicht fragt ihr euch, wo wir gerade eigentlich sind im Programm. Ich halte eine Predigt jetzt. Aber wir haben noch viel vor und wir haben ja schon viel gemacht. Also es wird eine kurze Predigt, ja? 17 Minuten, wenn ihr nicht zu viele Rückfragen stellt. 17 Minuten. Also, ja, ich war bei den Rangern letztens, habe ich dann 5 Minuten wollte ich eine Andacht halten und dann waren es 15. Aber es war wegen den ganzen Zwischenfragen, die kamen. Also nicht, genau. Alisa, meine Frau, macht gerade ein Praktikum in der Psychiatrie in Duisburg und da hat sie sich mit einem der Pfleger... Da hat sie sich mit einem der Pfleger unterhalten, und zwar über Kirche und Gott und Glauben. Und Alisa hat ihm erzählt, wie bei uns der Gottesdienst aussieht. Und er hat gesagt, das fand ich so witzig, er hat gesagt, boah, Gottesdienst feiern, das hört sich bei euch an wie die geilste Party. Und recht hat er. Gut, gestern Abend waren hier um 12 Uhr, wir wollten ja reinfeiern, 7 Leute, die hier ein bisschen getanzt haben, alle anderen waren weg. Ist noch Luft nach oben bei den geilsten Partys, aber... Es ist tatsächlich so, dass wer, wenn nicht wir Christen, hätte denn den besten Grund zu feiern? Und wie cool wäre das, wenn wir Christen dafür bekannt wären, dass wir die besten Partys der Stadt feiern? Das wäre nicht nur cool, das wäre auch richtig. Denn warum wir Christen den mit Abstand besten Grund zu feiern haben, das erklärt eine, ja, vielleicht etwas skurrile Geschichte von Jesus. Sie lesen wir ganz am Anfang des Johannesevangeliums. Also ist noch nicht viel passiert. Jesus wohnt noch zu Hause bei seinen Eltern, arbeitet irgendwie als Zimmermann. Er hat sich gerade taufen lassen, ein paar Jünger um sich gesammelt, aber mehr ist nicht passiert. Ja? Keine Wunder, keine Predigten, keine Dämonenaustreibung, keine Kreuzigung, nichts davon. Ja? Und da spielt sich nun folgende Geschichte ab. Ich gehe mal ein bisschen zur Seite, dass ihr das besser lesen könnt. 2 Tage später fand in Kana, einer Ortschaft in Galiläa, eine Hochzeit statt. Also natürlich Jesus auf einer Feier, der hat auch viel gefeiert. Die Mutter Jesu nahm daran teil und Jesus selbst und seine Jünger waren ebenfalls unter den Gästen. Während des Festes ging der Wein aus, da sagte die Mutter zu Jesus, Mutter von Jesus zu ihrem Sohn, sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte, es ist deine Sache, liebe Frau, mir zu sagen, was ich zu tun habe? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Da wandte sich seine Mutter zu den Dienern und sagte, tut, was immer er euch befiehlt. In der Nähe standen 6 steinerne Wasserkrüge, wie sie den Juden für die vorgeschriebenen Waschungen benutzten. Die Krüge fassten jeder zwischen 80 und 120 Liter. Jesus befahl den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser. Sie füllten sie bis zum Rand. Dann sagte er zu ihnen, tut etwas davon in ein Gefäß und bringt es dem, der für das Festessen verantwortlich ist. Sie brachten dem Mann ein wenig von dem Wasser und er kostete davon, es war zu Wein geworden. Er konnte sich nicht erklären, woher dieser Wein kam. Nur die Diener, die das Wasser gebracht hatten, wussten es. Er rief den Bräutigam und sagte zu ihm, jeder andere bietet seinen Gästen zuerst den besseren Wein an und wenn sie dann reichlich getrunken haben, den weniger guten. Du aber hast den besseren Wein bis zum Schluss zurückbehalten. Durch das, was Jesus in Kana in Galiläa tat, bewies er zum ersten Mal seine Macht. Er offenbarte mit diesem Wunder seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Das ist natürlich schon mal ein richtig guter Grund dafür, warum wir Christen die besten Partys der Stadt feiern sollten. Jesus haut hier einfach mal 600 Liter besten Wein für eine Hochzeit raus. Damit lässt sich natürlich eine Menge feiern, aber hinter dieser zugegeben etwas skurrilen Geschichte, da steckt noch mehr. Schauen wir da ein bisschen näher hin. Jesus ist also mit einigen seiner Jüngern auf einer Hochzeit. Dass seine Mutter da ist, legt irgendwie nahe, dass es wahrscheinlich ein Verwandter von Jesus war. Und Hochzeiten wurden damals in der Kultur sehr, sehr ausgiebig gefeiert. Ja, also wer die heutige orientalische Kultur kennt, der kann es so ein bisschen nachvollziehen. Selbst bei einem normalen Abendessen mit Gästen, da tischen die so richtig auf. Ja? Der Gastgeber ist beschämt, wenn der Gast nicht so vollgestopft nach Hause geht, dass er eigentlich gar nicht mehr nach Hause gehen kann, sondern irgendwie kriechen muss. Und wie viel mehr und wie viel großzügiger wird der Bräutigam bei einer Hochzeit kalkuliert haben? Also selbst ich als Deutscher habe ja bei meiner eigenen Hochzeit, als ich mit dem Getränketypen da zusammensaß, gedacht, kann man ja auch auf Kommission kaufen, lieber zu viel als zu wenig. Und der Bräutigam in unserer Geschichte wird gedacht haben, nicht lieber zu viel als zu wenig, sondern lieber viel zu viel als nur zu viel. Und trotzdem, oh, wie peinlich, wie peinlich. Der Wein geht aus. Für uns heute, ja, ist es schon ein bisschen unangenehm, wenn das passiert, aber es ist auch eher so ein Luxusproblem. Müssen die Gäste eben auf Champagner switchen oder auf Bier? Kann man schon machen, aber damals gab es tatsächlich nur Wein zu trinken. Und Maria Die Mutter von Jesus, die kriegt es mit, dass der Wein ausgeht. Und ist schon ein bisschen amüsant. Für sie ist das so eine große Notlage, dass sie sich damit an Jesus wendet. Also vom Engel der Weihnachtsgeschichte weiß sie, dass Jesus Gottes Sohn ist und dass er wahrscheinlich auch sehr mächtig ist. Aber bisher hält Jesus sich ja völlig zurück. Er hat gar nichts getan bisher. Kein Wunder, gar nichts. Er lebt zu Hause bei Mami, arbeitet als Zimmermann. Er ist noch nicht öffentlich in Erscheinung getreten. Aber jetzt, denkt Maria, jetzt, der Wein geht aus. Das ist Worst Case. Jetzt muss Jesus doch mal was machen. Und Jesu Antwort an Maria, die ist ein bisschen komisch, ne? Wirkt sehr abweisend, wirkt ein bisschen ruppig, die Bibelausleger sind sich nicht einig, wie man das, ja, schwer zu interpretieren, was er da sagt. Auf jeden Fall scheint Maria die Antwort von Jesus ja nicht abweisend zu verstehen. Sie sagt den Dienern dann, tut, was er euch sagt. Also sie geht davon aus, jetzt wird er auch was tun. Weil der Wein ist ausgegangen, da muss er ja was tun. Und Jesus, er sagt ja, meine Zeit ist noch nicht gekommen, aber macht er dann trotzdem, er macht ja trotzdem. Dann genau das. Er tut sein erstes Wunder. Er verwandelt 6 Krüge mit 600 Liter circa Fassungsvermögen in besten Wein. 600 Liter. Das ist eine Wucht. Auch wenn sie damals kein Bier und keine Cola als Alternative hatten. Aus der Bemerkung des Wedding Planners wird ja klar, dass die Party schon ihrem Ende entgegengeht. Der Bräutigam, okay, er hat sehr, sehr großzügig Puffer einkalkuliert, aber er hat sich niemals um 600 Liter verkalkuliert. Wahrscheinlich hätte auch einfach ein Krug schon locker gereicht mit 100 Litern Wein. Aber Jesus denkt nicht so. Jesus denkt nicht so. Wenn ich heute auf eine Feier gehe, irgendwie eine Geburtstagsfeier, ja, dann, was schenke ich so der Klassiker? Eine Flasche Wein. Ja, 0,75 Liter, war ja auch teuer, deswegen nur eine Flasche. Und die klemme ich mir dann auf dem Weg dahin unter den Arm und bringe die mit. Aber Jesus? Jesus nicht. Der kommt mit einem LKW. 800 Flaschen bester, teuerster Wein. Völlig übertrieben. Also 800 0,75 Liter Flaschen, falls die Leute sich gefragt haben. 600 Liter, 800 Flaschen. Und das ist, ich finde, schon ein sehr lustiges Wunder. Weißt du, in der Stadt Kana, da leben ja mit Sicherheit Leute, die krank sind. Da leben vielleicht sogar Leute, die behindert sind, die von Dämonen besessen sind. Und höchstwahrscheinlich waren auch auf der Hochzeitsfeier Leute, die krank waren, die an schlimmen Krankheiten litten, die behindert waren. Und Jesus macht Wein. Das macht er. Und Johannes, der dieses Wunder aufgeschrieben hat, übrigens als einziger der Synoptiker, der erzählt dieses Wunder ganz bewusst. Es kommt in dieser Übersetzung, die wir gerade gehört haben, nicht so durch, aber die Wunder, die Jesus tut, die heißen im Johannesevangelium Zeichen. Und zwar Zeichen deshalb, weil diese Wunder etwas zeigen. Sie zeigen, wie Jesus ist. Sie zeigen, wie das Reich Gottes ist. Sie zeigen den Charakter des Evangeliums, ja, sie zeigen, wie Gott selber ist. Und so zeigt auch dieses Wunder der Weinumwandlung, wie Gott ist. Für die Juden, die sich normalerweise sehr gut in der Heiligen Schrift auskannten, hat Wein nämlich eine besondere Bedeutung. Wein kommt nämlich in vielen prophetischen Schriften vor, die die kommende Heilszeit beschreiben. So heißt zum Beispiel beim Propheten Amos, habe ich euch einen Text mitgebracht. Es kommt eine Zeit, sagt der Herr, da werden die Schnitter schon zur Ernte antreten, kaum dass der Pflüger seine Arbeit beendet hat. Und an die Weinlese schließt sich sogleich die Aussaat. Es wird so viele Trauben geben, dass ihr Saft die Berge und Hügel herabfließt. Dann werde ich für mein Volk alles wieder zum Guten wenden. Und auf diese Zeit der Gnade, auf diese Zeit des Heils, dass Gott alles wieder zum Guten wenden wird, darauf warten die Juden. Sie warten darauf, dass der Messias, der von Gott versprochene Christus, kommt und das Volk Israel erlöst. Und von Most triefende Hügel, von Wein in Hülle und Fülle, die zeigen diese Heilszeit an. So beschreiben es viele, viele Propheten. Und Jesu erstes Wunder bringt besten Wein in verschwenderisch übertriebener Hülle und Fülle. Die Zeit der Gnade ist mit Jesus angebrochen. Gott zeigt seine Gnade in Jesus Christus in verschwenderischem Maße. Verschwenderischem Maße. Gott ist kein knausriger alter Griesgram, der den Menschen nichts gönnt. Nein, er überschüttet seine geliebten Menschen mit mehr und mit besserem, als sie erwarten. Weil der Wedding Planner und auch die anderen Gäste, die haben ja erwartet, dass jetzt der schlechtere Wein auf den Tisch kommt. Ja, die Feier geht gegen Ende zu, ist ja auch kein Problem, machen ja alle so irgendwie. Erstmal den guten Wein trinken und dann, wenn die Geschmacksknospen eh schon ein bisschen taub sind, dann kann man den schlechteren Wein bringen. Aber es kommt nicht der schlechte Wein. Es kommt der beste, der teuerste Wein. So ist Gott. Das ist der Charakter des Evangeliums. Blinde sollen sehen, Lahme sollen gehen, Gefangene sollen frei werden, Armen soll die gute Nachricht verkündet werden. Die, die an Jesus glauben, bekommen ewiges Leben. Der Tod hat seine Macht verloren, ich bin in Christus neu geboren. Ich bekomme Lebenssinn, ich darf frei sein von Ängsten, keine Angst mehr vor dem Tod haben zu müssen. Und wir dürfen ein Leben leben, wo die Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen. Es gibt so viele Bibelstellen, die diese Gnade, diese überfließende, überschwängliche, übertriebene Fülle darstellen. Ein Leben mit dem Heiligen Geist in mir zu leben. Ein Leben, das Frucht bringt, das geprägt ist von immer mehr Liebe, Freundlichkeit, Güte, Gnade, Barmherzigkeit. Das, was auf der Wand hier steht, Liebe, Annahme, Heilung, das ist bei Gott wirklich in übertriebener Hülle und Fülle Programm. Das liebt er. So sieht die Zeit der Gnade aus, die mit Jesus eben begonnen hat, mit diesem ersten Wunder, das anzeigt, jetzt geht's los. Und darum haben wir Christen allen Grund dazu, die besten Partys der Stadt zu feiern. Und darum haben wir auch heute allen Grund dazu, 10 Jahre CGS zu feiern. Wir feiern nicht einfach Geburtstag, sondern wir feiern, dass Jesus schon so viel Großartiges und so viel Gutes in unserer Gemeinde geschenkt hat. Schon rein an dem, was man äußerlich sehen kann, sieht man, wie viel Segen Gott geschenkt hat. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich vor 2 Jahren mit Alisa zusammen diese Gemeinde hier das erste Mal kennengelernt habe. Es war auf der Osterfreizeit. Und ich weiß noch, ich habe mich mit Alisa unterhalten und wir waren tief beeindruckt davon, von dem, wie viel Gottes Reich hier schon sichtbar ist. Wie viel Gutes hier schon da ist, wie viele Menschen sich hier engagieren. Und ich weiß noch, wir saßen in der Abschlussrunde, in der Leitung zusammen und Willem war noch dabei und seine Frau. Und ich habe das gesagt, ich habe gesagt, ich weiß gar nicht, wenn ich jetzt hier käme, was ich hier noch groß irgendwie helfen sollte. Ich fand die Sachen schon alle so gut, so viele Bereiche liefen so gut, so viele engagierte Mitarbeiter. Ich habe gedacht, okay, eine Homepage könnte ich euch vielleicht machen, aber mehr wüsste ich wirklich gar nicht, was ich da machen soll. Und die Leitung hat gesagt, ja, nee, es gibt immer noch natürlich Luft nach oben, ist klar. Und Willem hat mir aber zugestimmt. Willem hat gesagt, ja, und er kennt sich gut aus in vielen Gemeinden, auch in Holland. Und er meinte, ja, diese Gemeinde, die hat echt richtig viel Segen von Gott bekommen. Die meisten von euch werden sich an den Brief erinnern, der vor den Sommerferien verteilt wurde, hat Malte geschrieben. Und Malte hat darin zu jedem Bereich, jeder Gruppe in der Gemeinde kurz geschrieben, was so alles passiert. Also hier mal nur die Überschriften davon. Und neben Gottes Wirken, der diese Dinge da segnet, haben sich natürlich auch viele, viele Menschen mit ihrer Zeit und ihrer Kraft und Kreativität in diese ganzen Dinge und Bereiche in der Gemeinde rein investiert. Und hinter all diesen Bereichen, da stehen eben nicht nur Teilnehmerzahlen oder Mitarbeiterzahlen, sondern da stehen von Gott veränderte Leben. Vielleicht nicht immer völlig neu umgekrempelte Leben, aber stehen immer Menschen, die Gott begegnen, die Gott erleben. Menschen, die von Gott gesegnet wurden, die seine Liebe erfahren haben, die Heilung erlebt haben, die neue Freundschaften schließen konnten, die frei geworden sind von Ängsten. Und ich bin jetzt seit einem Jahr da und ich fand es echt auffällig, wie viele Eltern mir immer wieder von ihren Kindern erzählt haben, was ihre Kinder hier in dieser Gemeinde erlebt haben und wie ihre Kinder Gott erlebt haben und was ihre Kinder, wie begeistert sie von Gott sind und was sie schon alles für Gebetserfahrungen gemacht haben. Ich fand das echt berührend und beeindruckend. Ich habe Taufen miterlebt, wo Leute sich hingestellt haben und mutig ihren Glauben bekannt haben, mutig von dem erzählt haben, was Jesus für sie bedeutet. Selbst dann, wenn da Leute saßen, ihre Verwandten oder Freunde, die sie eingeladen hatten, wo sie wussten, die glauben das nicht und die halten mich vielleicht für ein bisschen verrückt. Aber sie haben gesagt, nein, Jesus hat so viel Gutes in meinem Leben getan. Ich erzähle davon, ich habe das erlebt hier in dieser Gemeinde. Und ich habe auch selbst viel Segen durch diese Gemeinde erlebt. Hier beim Sozo zum Beispiel habe ich Gott auf eine ganz neue Art und Weise kennengelernt. Und ich fand das so schön und so bereichernd für mein Glaubensleben und auch so lustig, Gott irgendwie so neu kennenzulernen. Es hat mein Leben wirklich hier gesegnet in dieser Gemeinde, in diesem einen Jahr, wo ich schon hier bin. Und ihr ahnt vielleicht schon, dass ich da noch einiges weiteres mehr aufzählen könnte. Und wir haben richtig Grund zu feiern. Und wenn du heute zum ersten Mal im Gottesdienst bist, dann magst du dir vielleicht gerade so vorkommen, als wäre das Leben hier in der Credo-Gemeinde so wie so auf Ferien auf so einem himmlischen Ponyhof. Aber natürlich gibt es in der CGS auch Dinge, die nicht gut laufen. Ja, manche Menschen erleben schlimmes Leid, manche Menschen zweifeln an Gott, manche Beziehungen gehen kaputt, manches Vertrauen wird enttäuscht, Menschen werden krank und dann beten wir dafür und sie werden nicht gesund. Das passiert. Manchmal ist es schwer, Gottes Wege zu verstehen und nachzuvollziehen. Es gibt Erwartungen an Gott, die nicht erfüllt werden. Und das alles brauche ich gar nicht so schnell wegzuschieben. Das ist da und das hat, darf seinen Platz haben. Das darf nicht nur, das muss sogar seinen Platz haben dürfen. Aber die andere Wahrheit ist eben auch Realität. Und in der CGS finde ich eine sehr, sehr sichtbare Realität, dass Gottes Gnade regiert. Dass Gott sein Wein in Hülle und Fülle, seine Gnade in übertriebener Hülle und Fülle ausgießt. Und auf dieser Seite der Medaille liegt heute das Augenmerk. Wer, wenn nicht wir Christen, haben allen Grund, die besten Partys der Stadt zu feiern? Schaut euch das an. Schaut euch um. Und wie heißt es im letzten Vers unserer Geschichte? Durch das, was Jesus in Kana in Galiläa tat, bewies er zum ersten Mal seine Macht. Er offenbarte mit diesem Wunder seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Durch das, was Jesus da tut, eigentlich ein kleines Wunder, gut, ich meine, es ist schon krass irgendwie, aber jetzt keine Megasache. Durch das, was er da tut, kommen Jünger, seine Jünger zum Glauben an ihn. Und das ist auch unser Wunsch für die nächsten 10 Jahre CGS. Dass Menschen zum Glauben kommen, durch die Dinge, die hier bei uns passieren, die durch uns passieren, die Gott durch uns schenkt. Hier in dieser Gemeinde, aber ausstrahlend nach Sahnrhein, nach Bräuchrhein, nach Mülheim. Ins ganze Ruhrgebiet, Entschuldigung. Also ins Dortmund und so, ja. Ja, ja. Wir wollen Licht sein, wir wollen Salz der Erde sein. Dass Menschen in Mülheim und im Ruhrgebiet Gott erkennen können an den Dingen, die er hier tut. Deutschland. Okay. Und dafür wollen wir ihn jetzt loben. Amen.